Hallo, liebe Freunde der mit Überschallgeschwindigkeit gestarteten Antriebslosigkeit.
Mensch, ja. Schön,
hallo. Dass ihr da seid. Wie gesagt, wir skripten hier nichts, alles ist live. Wir haben maximal Zettel und Stift auf dem Tisch, um Notizen zu machen, wenn der eine was ansagt, was der andere vielleicht interessant findet, um sein Wort zu behalten. Thema heute: Wenn der Antrieb fehlt, hormonelle Ursachen von Lethargie bei Männern und eventuell auch bei Frauen. Ich kann natürlich nur für die Männer sprechen. Und als ich das Thema Alex vorgestellt habe, also wir haben immer so, wir suchen Themen. Worüber können wir sprechen? Worüber haben wir ein gefährliches Halbwissen? Wie können wir euch erreichen, abgreifen, catchen und bei Laune halten? Und Alex sagte: Stefan, zum weiblichen Körper weiß ich gar nicht so viel.
Stimmt tatsächlich. Und woran liegt das?
Weil du ein Kerl bist. Es ist mein Junge.
Ja, also es ist tatsächlich so, dass ich da wirklich gar nicht so viel sagen kann. Hormonell bin ich gar nicht so, ja, so informiert und fühle da vieles auch gar nicht, was viele Frauen fühlen. Ich fühle zum Beispiel nicht, dass ich in den Wechseljahren bin, obwohl ich das vielleicht sicherlich hormonell schon bin. Ich bin 51 Jahre jung. Ich fühle da gar nichts. Es geht mir super gut. Ich schlafe gut, ich esse gut, ich trinke gut. Mir ist nicht warm oder kalt. Ich habe das alles nicht. Launisch bin ich auch nicht. Das war ich auch noch nie, als ich noch meine Tage hatte. Da habe ich auch nie gefühlt, dass die jetzt kommen. Ich wusste das, ich habe es nie gefühlt. Ich hatte weder Fressattacken, noch hatte ich, war ich zickig oder launisch. Antriebslos war ich auch noch nie, immer voller Energie. Ich kenne das alles nicht. Mutter bin ich auch nicht, deswegen weiß ich nicht, wie man sich nach der Geburt fühlt und wie man wieder in Schwung kommt. Ich kann da wirklich nicht mitreden. Also da bin ich irgendwie wie Teflon. Das kommt nicht an mich ran, ne?
Ist auch wie bei Corona. Du hattest ja auch kein Covid. Also, nee. Du sagst ja mal, ich hatte keine Zeit für den Scheiß, ja, ne?
Ich habe für sowas alles keine Zeit, genau. Allerdings kann ich vielleicht so ein bisschen was reinschmeißen von einigen Ladies, die ich jeden Tag in der Umkleidekabine habe bei uns im Store.
Ja, bitte.
Ja, also da habe ich ja ganz, ganz viele, die in den Wechseljahren gerade drin sind. Ja, also unsere Kundschaft ist so von Mitte 30 bis, ja, sag mal, Mitte 60, Anfang 60 so die Hauptklientel. Und ganz viele stöhnen jeden Tag. Oh, es ist so warm. Oh, mir ist so warm. Ich kann keine dicken Sachen anziehen. Nein. Und nichts, was über den Kopf geht. Und ein Rolli geht nicht mehr, weil das ist so eng am Hals. Und ich bin so dick geworden. Jetzt bin ich in den Wechseljahren. Mein Bauch ist so dick geworden. Ich brauche eine Nummer größer. Und ich schlafe so schlecht. Und ich weiß auch nicht. Ich bin so hin und her gerissen, kann mich nicht entscheiden. Auch das ist ein hormonelles Thema, was viele Frauen haben. Also jeden Tag habe ich da gewisse Sachen und denke schon immer, oh Mann, also siehst ja auch bei einigen Kollegen, die schwitzen den ganzen Tag und müssen immer tupfen und müssen ganz viel trinken und sich abkühlen. Das ist ja auch ein Stress für den Körper, ne? Es tut mir immer unheimlich leid, wenn ich sowas höre und gehe dann auch natürlich ins Verständnis, kann es allerdings nicht fühlen. Also ich kann da gar nicht so in diese Empathie reingehen, wie ich das manchmal sonst kann. Das fehlt mir in dem Moment, ne?
Ich muss gerade so ein bisschen schmunzeln. Also mit diesen sehr wenigen Worten hat Alex uns gerade bildhaft erklärt, warum sie zu dem heutigen Podcast fast nichts beitragen kann. Sehr schön. Ja, wenn der Antrieb fehlt, untermotorisiert, warum Männer ihren Drive verlieren, ne? Man kennt das Gefühl, alles ist zu viel. Und gleichzeitig ist es doch zu wenig, ne? Also du wachst auf, der Tag beginnt, aber du fühlst dich mit angezogener Handbremse, irgendwie startet nichts richtig. Und man sucht Ausreden, warum was heute nicht so läuft, oder man sucht körperliche Ursachen, was kann es sein, aber letztendlich sind das wahrscheinlich hormonelle Disbalancen und die sehe ich als erstes begründet in dem männlichen Hormon Testosteron. Ich wurde auch schon unfreiwillig häufig zum Beziehungsberater gemacht, kenne natürlich viele Menschen in meinem Alter oder auch etwas jüngeren Alters. Und da werde ich dann gefragt: Stefan, wie funktioniert mein Mann? Warum verändert er sich? Warum bin ich immer noch hier der Pacemaker? Ich habe Vorwärtsdrang, mein Mann kommt nicht mehr hinterher. Also vom Antrieb her, von Interessensgebieten, gemeinsamen Hobbys. Man geht irgendwann in seiner Ehe ja doch getrennte Wege, wortlos getrennte Wege. Ja, das ist natürlich nicht schön. Ne? Ist für mich auch nicht schön zu hören. Manchmal kenne ich beide Parteien, manchmal kenne ich vielleicht nur die Frau. Männer kommen nicht zu mir und fragen, warum bin ich faul, warum werde ich immer fetter? Oder Stefan, kannst du mir mal erzählen, warum ich anders aussehe als du? Das werde ich so nicht gefragt, sondern ich werde eher mit diesem Hilferuf konfrontiert. Stefan, erklär mir mal, wie mein Mann funktioniert. Und du weißt ja ungefähr, ihr seid im gleichen Alter. Na, warum ist der anders als du? So. Und meine erste Vermutung ist natürlich, wir wissen, dass mit ca. 30 Jahren beim Mann die körpereigene Testosteronproduktion rückläufig ist. Ca. 1% pro Jahr. Gut, da können Sie jetzt ausrechnen, ab wann bin ich auf null. Na, Johannes Hestes ist 107 Jahre alt geworden. Ich weiß nicht, wann er zum letzten Mal Vater geworden ist oder so. Nein, aber das ist natürlich dennoch wieder eine Ausnahme. Fakt ist, wenn der männliche Körper langsam hormonell abbaut in Bezug auf die körpereigene Testosteronproduktion, dann hat das viele Folgen. Und das erste ist natürlich die Antriebslosigkeit, ne? Sich selbst aufraffen für irgendwas. Stimmungstiefs, Schlafprobleme, gar nicht gut. Selbst wenn du noch sportlich aktiv bist, hast keine eigene gute Achse mehr. Wir wissen alle, Erholung kommt über den Schlaf und übers Essen. Ja, man wird fetter. Zunahme von Körperfett, ne? Vor allem am Bauch, Bauchregion, genau das, was keiner haben möchte. Ne? Das tritt dann ein, wenn du eben untermotorisiert mit deinem körpereigenen Hormon bist. Ja, weniger Libido, also der Sexdrive geht stark zurück. Dann macht sich die Frau Vorwürfe, reizt ich ihn nicht mehr, kann ich ihn nicht mehr triggern. Dann hast du Diskussionen, die du nicht führen möchtest. Das muss gesichtswahrend sein. Nein, Schatz, bei dir ist doch alles in Ordnung. Na, oder wie auch immer. Also es kann ja verschiedenste Auswirkungen haben, wenn der Mann keine eigene Achse mehr hat. Und diese eigene Achse, das ist eben diese eigene Produktion an Hormonen. Reizbarkeit, emotional abstumpfen, innere Kündigung. Na, es gibt ja auch Männer, die in ihrer Ehe, in ihrer Beziehung einfach aussteigen, zum Eigenbrötler werden. Na, zum Eigenbrötler werden und sagen, ja, das jetzt... Ist jetzt, dass ich brauche, nicht, dass sie sagen, ich brauche keine Frau mehr, ich brauche keine Partnerin, aber der Dialog wird weniger, das Miteinander wird weniger, die gemeinsamen Interessen werden weniger, man geht weniger aus. Na, alles, was man vorher zusammen gemacht hat, gern zusammen gemacht hat, wird auf einmal weniger. Das Blöde ist nur, dass das ein schleichender Prozess ist. Das kommt nicht von jetzt auf gleich, somit merkt die Partnerin das auch nicht sofort, sondern es baut sich auf über Jahre. So. Und ich würde immer sagen, das sind vergebene Jahre, wenn man doch das Bewusstsein hätte, mir kann geholfen werden, na, durch eine Beratung zum Beispiel. Dass man sagt, Mensch, ich bin jetzt in einem gewissen Alter und ich merke, puh, bisschen schwindelig, bisschen antriebslos. Ja, ich habe eine ganz kurze Lunte in bestimmten Konfliktsituationen, werde ich sofort aggressiv. Na, dann kann man sich beraten lassen und dafür gibt es natürlich Wege.
Meinst du, das sind Männer noch ein bisschen schambehafteter als Frauen? Weil Frauen haben das Thema Wechseljahre ja sehr offensichtlich mit ihren Gynäkologen auf dem Tisch. Das ist ganz klar. Da gibt es ja auch viele Behandlungsmethoden. Ne? Man kann da, glaube ich, relativ gut durchgehen. Auch das ist individuell verschieden. Meinst du, bei Männern ist da mehr Scham, um das mit ihrem Arzt zu besprechen?
Nee, das ist Stolz. Ach. Und zum anderen würde ich jeder Frau gut sprechen. Self-care. Eine Frau ist immer drum bemüht, gut dazustehen, gut auszusehen, zu performen. Ich finde, dass eine Frau einen Selbsterhaltungstrieb hat, der wirklich hoch ist. Und du weißt, ein Mann, der eine Grippe hat, stirbt immer in dieser Grippe.
Immer, ja.
Na? Also von daher, das ist das typische Männerding. Ne? Männer wollen zwar immer die Stärksten sein, aber so wie denen irgendwas über die Leber läuft, kippen sie komplett um und gehen bis hin in die Selbstaufgabe. Mhm. Ist nicht pauschal, aber großflächig schon bemustert das Ganze. Und eine Frau, das ist die Frau, die ist vorgesehen für die Reproduktion. Ja, die bringt neue Menschen zur Welt. Ja, die hat einen ganz anderen Härtegrad, bis die in eine Selbstaufgabe geht. Die Frau ist auch meistens die, die in der Beziehung kämpft, Männer nicht.
Mhm. Frauen reden ganz oft.
Frauen reden, die wollen Antworten haben, natürlich.
Ja.
Und Männer geben die Antworten nicht. Das ist ja auch dieser Konflikt, wenn du zwei Partner am Tisch hast und der eine redet einfach nicht mehr und die Frau weiß nicht, woran sie ist.
Ja, stimmt. Frauen sind ja oftmals auch die, die in einer Beziehung dann irgendwann gehen und sagen, das geht jetzt so nicht mehr.
Aber sie haben gesprochen vorher.
Sie haben viel gesprochen, sie haben immer wieder den Dialog gesucht. Männer nehmen das manchmal vielleicht gar nicht so wahr, ne?
Ja, richtig. Und ich wollte nochmal auf das Hormon zurückkommen, Testosteron, welches sich natürlich über die Jahre hinweg abbaut. Das mündet wiederum in einem ganz anderen Kollisionskurs. Denn habe ich weniger Testosteron an Bord, schütte ich das Stresshormon Cortisol erhöht aus. Das heißt, ich befinde mich dann irgendwann in einem Dauerstress und dieses Hormon Cortisol, was wir an bestimmten Punkten des Tages brauchen oder an bestimmten Punkten von Leistungsbereitschaft abrufen brauchen, aber es darf nicht den ganzen Tag Level 9000 haben. Aber es wird den ganzen Tag hochgehalten, wenn die Testosteronproduktion im Keller ist. So, und jeder weiß, Cortisol, wenn das hoch ist, wenn das ausgeschüttet wird, kein Muskelaufbau, kein Fettabbau. Du kannst machen, was du willst, du wirst immer fetter. Ja, und dann hast du ein Spiegelbild, was dir auch nicht gefällt. Du gefällst dir selber nicht emotional, jetzt kommt dein Spiegelbild noch dazu, aber du ackerst wie irre im Club, nichts passiert. Na, also jeder Mann sollte das wissen, was wir hier gerade sprechen und sollte sagen, okay, ich bin stolz. Wie viele Männer gehen zur Darmkrebsvorsorge? Ich gehe, seitdem ich 42 bin, ich bin jetzt 56, seitdem ich 42 bin und ich glaube mit 50 zahlt es erst die Krankenkasse, ja, mache ich jedes Jahr beim Urologen die große Hafenrundfahrt mit allem drum und dran. Ich lasse alle Tumormarker abchecken, ich mache diese feinen Ultraschallgeschichten, ich mache die Blutbilder und bin dann eben auch mal in der Darmkrebsvorsorge, zum Glück nur alle 10 Jahre, ne? Weil eben der Proktologe sagt, okay, Trost, das war wieder ein Top-Bild, da ist nichts zu finden. Aber ich mache es, seitdem ich 42 bin. Ja, ich gehe zu den Ärzten, ich will wissen, wo ich stehe. Das ist mein persönlicher Selbsterhaltungstrieb. Ja.
Ja, besser geht's nicht, würde ich sagen. Ne? Ich mache das übrigens auch. Ne? Ich mache auch diesen Gesundheitscheck einmal im Jahr. Mit allen möglichen Blutwerten, alles wird, die Organe werden sich nochmal angeguckt, ne? Ist das alles in Ordnung? Und alle Vorsorgeuntersuchungen, die man machen kann.
Ja. Und was bei dem Mann eben als Hauptmarker das Testosteronbild ist, ne, die Werte, die man daraus ablesen kann, bin ich unter der Norm, bin ich in der Norm, bin ich sogar über der Norm. Es gibt ja auch Menschen, die nach wie vor eine sehr gute Eigenproduktion haben. Aber so ist es bei Frauen eben auch. Und da gibt es auch bestimmte Marker, die du ablesen kannst. Progesteron, Östrogenspiegel, steht natürlich dann auch für den Drive der Frau. Aber es gibt noch ein zweites Hormon oder einen zweiten Wert, den man auch im Alter immer wieder prüfen sollte oder eben nicht nur im Alter, sondern den man prüfen sollte beim Arzt, wenn es darum geht, boah, irgendwie komme ich nicht in den Tag, ich kriege das nicht gewurbt, ich bin mir selber nicht termintreu und habe wieder lethargische Rückwärtstendenzen und natürlich sehr sichtbar im Körperfettansatz, dann verweise ich auch immer wieder auf eine Diagnose des Schilddrüsenhormons, ja, weil eins ist auch klar, wenn die Schilddrüse nicht mehr richtig funktioniert und in einer Unterfunktion ist, dann kann ich auch machen, was ich möchte. Ich neige zum Fettansatz. Ja, meine ganze Stoffwechsellage ist deutlich reduziert und da kann man eben nachhelfen. Dann wird man eingestellt mit Medikamenten und dann gibt's T3, T4, diese Schilddrüsenhormone und dann ist man wieder auf Normalspur. Was übrigens bei gesunden Menschen, und davor warne ich, aber im Bodybuilding sehr, sehr Standard ist, mit Schilddrüsenhormonen die gut funktionierende Schilddrüse zu unterstützen, sorgt ja für gesteigerten Fettabbau. Ne? Also ich will hier keine Tipps geben, wie man jetzt das Fett noch schneller aus dem Körper rauszieht, aber im Bodybuilding ist der Missbrauch von Schilddrüsenhormonen gang und gäbe, um eben auch noch das letzte Fett aus dem Körper zu ziehen. Nur eins ist auch klar, und warum sage ich das? Ich prangere nicht andere Leute an, sondern alles, was ich sage, weiß ich aus Selbstversuchen. Auch ich habe vor circa 15 Jahren mal mit Schilddrüsenhormonen gespielt. Nee, gar nicht 15, ziemlich genau 12 Jahre ist es her, ich weiß es genau. Und war darauf bedacht, wirklich bretthart zu werden. Nicht um auf die Bühne zu gehen, nicht um Wettkämpfe zu machen, aber ich wollte einen sehr, sehr guten Look haben. Ich war Mitte 40 oder knapp Mitte 40 und habe mit Schilddrüsenhormonen gespielt, aber leider nicht richtig. Und dann bin ich irgendwann zum Arzt gegangen und der hat eine Kopfbildung bei mir festgestellt und sagt, wir müssen da schneiden. Ne? wir müssen ran an die Schilddrüse. Und das Organ, wenn man das einmal kaputt hat, ist irreparabel beschädigt. Ich war noch an der Kante, ich bin noch mit einer richtig großen Backpfeife davongekommen, aber der Missbrauch von Schilddrüsenhormonen beim gesunden Menschen kann so schwer sein, dass du dann irgendwann die Schilddrüse rausoperiert bekommst, wirst ein Leben lang auf Tabletten angewiesen sein und hast kein normales hormonelles Stoffwechselleben mehr. Also ich warne vor diesem Missbrauch. Im Hochleistungssport ist es leider Standard. Okay. Na, also Testosteronwerte, Schilddrüsenwerte, ganz wichtig für die Männer im besagten Alter ab 35 sollte man das auf jeden Fall im Auge behalten. Jetzt ist ja die Frage, wenn ich zum Arzt gehe und sage, ja, was sind denn meine Testosteronwerte, dann sollte man schon ein bisschen Wissen auch mitbringen. Man kann sich heute alles zusammen googeln, aber die Werte, die im Blutbild, die man bestellen muss, ne? Also man kann ja nicht eben sagen, ich würde gerne meine Testosteronwerte wissen, das kann man machen über eine Blutbildbestimmung, aber es gibt halt Blutbilder, die werden über die Kasse bezahlt und es gibt Blutbilder, da muss ich meinen Eigenanteil bezahlen. Und da würde ich jedem Mann raten, im Blutbild, in der Bestellung beim Hausarzt, der das Blut entnimmt und ins Labor schickt, für die Laborbestellung die Werte Testosteron gesamt und freies Testosteron anzugeben. SHBG, das ist ein ganz wichtiger Wert, das sexualhormonbindende Globulin, dann DHEA. Ja, und dann kommen die Schilddrüsenhormone, TSH, FT3, T4, das muss mit rein. Vitamin D3, ganz, ganz wichtig. Wie ist unser Vitamin D-Spiegel? Na, wenn wir jetzt wieder in die dunkle Jahreszeit gehen, haben wir körpereigens diesen Mangel an Vitamin D, was auch zu rückläufigen Tendenzen führen kann. Also Antriebslosigkeit, Lethargie. Jeder kennt den Begriff Winterdepression oder Herbstmüdigkeit. Also den Vitamin D-Spiegel bitte auch mit abchecken lassen. Im Sommer ist das eher nicht so wichtig zu sehen, weil wir durch die Sonnenstrahlung auf der Haut körpereigene Vitamin D-Produktion haben. Aber so wie wir kein natürliches UV-Licht mehr auf die Haut lassen und auch großflächig auf die Haut, sollten wir natürlich auch mit Vitamin D-Präparaten gegensteuern. Ja, Vitamin D, ein Lebenselixier. Genau, Cortisol sollte man messen lassen morgens. Und ja, bei Frauen Progesteron, Östradiol, SSH, LH, das sind so typische Werte, die gibt man bei der Bestellung mit auf, zahlt ein bisschen was zu, aber dann hat man ein Bild seiner hormonellen Grundwerte und kann mit dem Arzt, mit der Ärztin darüber dann sprechen, bin ich optimal versorgt aus eigener Produktion oder müssen wir irgendwo medikamentös nachhelfen?
Ja, ja. Absolut. Was auch nochmal wichtig ist, einfach, man fühlt ja irgendwann auch, dass irgendwas nicht stimmt mit dem Körper, ne? Und das ist nie ein Zeichen von Schwäche oder von Defizit. Im Gegenteil, es gibt ja immer ein Potenzial, was sich daraus auch ergibt. Und deshalb ist es einfach wichtig, zum Arzt zu gehen und das einmal abklären zu lassen.
Ja, richtig, absolut. Ja, welche Therapieformen gibt es denn sonst noch? Es gibt ja natürliche Therapieformen. Wir müssen nicht nur, wir haben eben über Medikamente gesprochen, wenn die Indikation das hergibt, aber es gibt ja auch natürliche Therapieformen und das ist der Lifestyle. Mhm. Na, also ich kann mich dafür entscheiden, dass ich sage, okay, ja, mir geht's eh nicht gut, ich kriege eh nichts mehr auf die Kette und das ganze Leben stinkt. Ja, dann gehe ich um 17 Uhr in die Kneipe, ne? Und dann, wenn die Säufersonne scheint, kriege zwar kein Vitamin D, aber kurzfristig wird das Gemüt angehoben. Nein, Bewegung, Schlaf, Ernährung. Na, das sind die Top 3 Basics. Können wir nur immer wieder sagen, tu was für dich, sei ein aktiver Mensch, achte auf guten Schlaf und ernähre dich einigermaßen clean. Ne? So, dann Vitamine. Es gibt ja auch Pillen oder Kapseln mit ganz natürlichen Wirkstoffen, Ashwagandha zum Beispiel, ist halt ein sogenanntes Adaptogen, das heißt, das ist eine Pflanze, ein Pflanzenextrakt, welches das Stresshormon Cortisol etwas einfängt und absenken kann, somit eben stresslindernd. Und Mönchspfeffer zum Beispiel eben auch, wenn der Prolaktinwert zu hoch ist, macht auch chronisch müde. Was ist der Prolaktinwert, wenn ein Mann einen Orgasmus hat, eben mit Ejakulat, wenn der Samenmagus da ist, schießt sein Prolaktinwert dramatisch in die Höhe, der Mann dreht sich um, schläft ein. So, manche sind natürlich danach auch weiterhin sehr agil, manche brechen komplett zusammen. Das ist eine hormonelle Geschichte. Also der Prolaktinwert geht durch die Decke. Und wenn man sich regelmäßig Mönchspfeffer zum Beispiel in Kapselform zuführt oder Vitamin B6 in der Variante P5P, das ist wirklich sehr speziell, dann werden diese Prolaktinwerte wieder eingefangen. Das heißt, du kannst also eben auch weiterhin eine gute Energie haben als Mann, trotz dass du gerade eben den Abgang deines Lebens hattest, ne? Mhm. Aber viele Frauen werden es auch gerne sagen, oh Gott, jetzt ist mein Mann gekommen, jetzt ist er zu nichts mehr fähig oder sowas. Da sind Frauen auch wieder anders aufgestellt. Also Frauen können, glaube ich, Orgasmen haben und sagen, danach habe ich richtig Energie oder die männliche Leistungskurve und schlafen auch ein.
Es ist ne? auch schön, dass es nicht so gleich ist, ne? Also das macht es ja letztlich auch interessant, ne? Dass wir alle unterschiedlich sind. Was natürlich wichtig ist bei all diesen Dingen, die du gerade genannt hast, dass man die nicht einfach wahllos kauft und frisst diese ganzen Sachen. Das geht natürlich auch nicht, ne? Also kein Selbstversuch, sondern wirklich die eigene Biochemie ernst nehmen, alles erstmal abklären.
Genau.
Das ist ja einfach auch nicht gut für den Körper, wenn man sich ganz viel unbedacht einfach sowas reinschmeißt.
Wobei ich natürlich jetzt, wenn wir schon in der vorigen Folge über zu hohe Eiweißwerte auf der Niere, zu hohe Kreatininwerte durch eben die Nahrungsergänzungsmittel Kreatinmonohydrat und dann Hausarztgespräche haben, da schlagen wir ja schon bei Eiweiß und Kreatin, schlagen wir ja schon die Hände über den Kopf zusammen. Wenn wir jetzt noch drüber sprechen, Prolaktinwerte über Pflanzenstoffe einzufangen, über Mönchspfeffer, über vielleicht Ashwagandha, über P5P, Vitamin B6, dann ist das natürlich schon ein Thema, ob der Hausarzt oder die Ärztin da mitgehen kann, ob sie da wirklich so in der Biochemie drin ist. Ja, muss man halt mal gucken, ob man vielleicht nicht doch zum Andrologen geht, zum Gynäkologen, die sind natürlich auf dieser Hormonbasis etwas besser ausgestattet. Also man kann auch Blutbilder bei der Gynäkologin oder beim Gynäkologen besprechen.
Absolut, ja.
Ich wollte sagen, ich will niemandem die Kompetenz absprechen, aber wenn es um bestimmte Faktoren geht, dann gehe ich da lieber zu einem Facharzt. Ja, ich habe zum Beispiel, ich bin seit 25 Jahren bei einem und denselben Urologen, habe mit ihm auch mal drüber gesprochen. Weil meine Testosteronwerte sind absolut im Keller. Ich produziere nichts Eigenes mehr. Ich habe null. Na, also es geht nicht schlimmer. So, das heißt, ich darf nachhelfen. Mache ich auch. Ist kein Geheimnis. Jeder, der mich kennt, weiß es. Na, so, und dann kannst du dir vom Arzt eine sogenannte Testosteronersatztherapie verschreiben lassen. Und das ist das, was ich auch den Männern empfehlen würde, wenn sie den Mut haben, zum Arzt zu gehen, wenn sie feststellen, der Testosteronwert aus eigener Achse, aus eigener Verfügbarkeit ist zu niedrig und es ist unser Lebenselixier, dann sollte man nachhelfen. Dann kriegst du ein Rezept beim Arzt, ein Privatrezept. Es ist keine kassenärztliche Leistung. Na, es ist ja in den Hormonkreislauf eher ein kosmetischer Eingriff. Ne? So, und dann es ist nicht teuer sowas, aber dann kriegst du vielleicht einmal in 4 Wochen eine Spritze in Po und dann hast du ein Testosteron-Depot im Umlauf und hast wieder Lebensqualität. Also Testosteron-Ersatztherapie ist gang und gäbe. Nur der Mann muss den Mut und den Stolz aufbringen zu sagen, ja, ich habe keinen eigenen Motor mehr. Dann brauche ich halt ein Überbrückungskabel, dann rufe ich den ADAC und lass mich neu starten. So ist es doch. Wollen wir doch mal ehrlich sein. Na?
Ja.
Ich habe die Möglichkeit, meine Testosteronersatztherapie selber zu fahren in Dosierungen, die auch noch im Rahmen der Testosteronersatztherapie sind. Jetzt wird jeder andere sagen, ah, deswegen siehst du mit 56 so aus, wie du aussiehst. Nee, wenn ich Testosteron sehr hoch fahren würde, und das habe ich nämlich viele Jahre gemacht, sehr hoch und zu hoch, der Überschuss an Testosteron wird in Östrogen gewandelt. Auf einmal kriege ich Männerbrüste und ich kriege einen dicken, weichen, schwammigen Bauch. Na, das ist das zu viel an Testosteron. Und von daher weiß ich ungefähr die Dosierung für mich pro Woche. Und so gehe ich eben ans Werk. Aber warum habe ich keine eigene Produktion mehr? Das habe ich ja auch gerade gesagt. Ich habe in der Zeit von 19 Jahren bis 25 Jahren, 6 Jahre durchgehend, auch Testosteron konsumiert, und zwar in Dosierungen, die dem Zehnfachen meiner eigenen Produktion entsprachen. Und wenn man das 6 Jahre macht, dann sagt der Körper irgendwann, ich steige aus, ich produziere nicht mehr selber, und dann bist du auf einmal, ja, hast du keine Werte mehr. Na, und dann hast du ein Leben lang kein Testosteronaufkommen mehr. Bei mir war dieser Missbrauch in diesen 6 Jahren, wo ich im Kampfsport unterwegs war, so hoch, dass es bis zur Sterilität geführt hat. Ich bin biochemisch gesehen steril. Das heißt, egal wie viel Flüssigkeit beim Orgasmus kommt, ich habe keine aktiven Krieger, die nach vorne marschieren, sondern das sind alles müde Krieger, die sich im Kreis drehen und nach 10 Sekunden kaputt sind. Ich selber habe ja auch ein Kind, 22 Jahre alt, aber aus künstlicher Befruchtung. Ist mein Samen, waren die Eizellen der Mutter. Wir waren in einer Kinderwunschbehandlung über mehrere Jahre. Im zweiten Anlauf hat das auch geklappt. Aber wir mussten eine Kinderwunschbehandlung machen, weil ich keine eigene Produktion an gut laufenden, soliden, nach vorne marschierenden, Eizellen, panzerbrechenden Kriegern hatten, die da vorne sich einbringen wollten, um dann die Eizelle zu befruchten. Und deswegen alles im Rahmen einer externen Befruchtung, ICSI, eine ICSI, Kinderwunschbehandlung. Im zweiten Versuch hat's geklappt, Gott sei Dank. Aber, und das ist natürlich auch gleich mein mahnender Appell an die junge Männerwelt, wenn jemand sagt, Stefan, du weißt doch, wie alles funktioniert. Kannst du mich mal beraten in Sachen Stoff und Stoffen? Ja, dann berate ich in die gegenteilige Richtung, was eigentlich keiner hören möchte, und würde eher sagen, lass die Finger davon. Ich bin das beste Beispiel. Hormonell auf null, total steril. Also ich kann keine Kinder zeugen, egal wie mein Orgasmus, wie mein Abgang aussieht. Aber trotzdem, ich bin biologisch gesehen steril. Und dann habe ich mich auch noch mal irgendwann in den 40er Jahren war, sogar noch mal auch sterilisieren lassen, also eine Vasektomie auch noch mal extra gemacht. Das hatte noch mal private Gründe, weil ich damals eine Partnerin hatte, die von mir halbwegs schwanger wurde, und ja, ich war es nicht. Und dann habe ich gesagt, okay, biologisch nachgewiesen, ich konnte nicht der Vater sein, aber dann bin ich doch mal auf Nummer sicher gegangen und bin zum Urologen und habe mich noch mal sterilisieren lassen.
Ja, Mensch, also vielen Dank für
sehr viele Informationen. Ne?
Information, ja, ich glaube,
das weiß jeder. Alex war gerade richtig schockiert.
So aussehen. Ja, nein, natürlich nicht. Ich kenne natürlich die ganzen Storys. Ne?
Natürlich.
Also, ja, das ist natürlich, es gibt ja immer ein Für und Wider, ne? Ganz klar. Also man sollte natürlich alles immer so einsetzen, wie es auch notwendig ist, und damit nicht einfach so ein bisschen rumexperimentieren, ne?
Ja. Ja, auf der Zielgeraden zum Schluss möchte ich natürlich dann noch sagen, in welcher Reihenfolge würde ich jetzt welche Ärzte konsultieren, wenn mir diese Folge Mut gemacht hat. Ich fühlte mich angesprochen als Mann und würde sagen, oh Mist, ich muss wirklich was tun. Ich will in den Spiegel schauen und sagen, bin ich es noch selber oder kann noch geholfen werden? Dann ist der erste Gang immer zum Hausarzt. Ne? Das ist der allererste Ansprechpartner. Der kann die Basiswerte nehmen und natürlich dann die Überweisung ausstellen. Zweiter Gang für die Männer wäre der Urologe. Auf jeden Fall, also prüft die Prostata, die Sexualhormone und auch die Testosteron-Grundwerte. Mein Urologe, und deswegen bin ich auch von drauf gekommen, wo ich jetzt seit über 20 Jahren, 25 Jahren bin, den habe ich mal angesprochen auf eine Testosteron-Ersatztherapie und hat gesagt, ich bin zwar Urologe, aber davon verstehe ich zu wenig. Er würde mich zum Andrologen überweisen, ne? Weil das ist dann der spezielle Arzt, der wirklich hormonell arbeitet. Mhm. Also der Spezialist für die männlichen Hormonhaushalte, der kennt sich wirklich mit allen männlichen Sexualhormonen aus. So, der kann auch nochmal Ursachen wie Hodenfunktion oder Hypophyse, die Hirnanhangdrüse testen. Ja, und auch die ganze Stressachse nochmal komplett screenen. Also Hausarzt, Urologe, Androloge. Das wäre so der Weg. Man kann auch vom Hausarzt gleich zum Andrologen, wenn man das rein hormonelle testen möchte. Ich würde aber auch immer noch den Urologen hinzuziehen für die große Hafenrundfahrt, für die Sondierungen eben mit Sonde, mit Ultraschall. Na, das ist halt eben auch einmal im Jahr sollte man das auf jeden Fall machen. Ab circa 47 Jahren wird es, glaube ich, empfohlen. Ja. Und wenn es dann noch übergeordnet ist, weil es nicht mehr um die Sexualhormone geht, sondern um die Stoffwechselhormone, dann ist es der Endokrinologe, weil der hat die Schilddrüse im Blick, die Nebennieren und den gesamten Stoffwechselapparat. Das sind die Wege, die ich gehen würde.
Ja, spannend. Also letztlich zeigt uns das natürlich auch, dass Selbstfürsorge auch in Bezug auf regelmäßige Check-ups beim Arzt sehr, sehr wichtig ist, ne?
Ja, auf jeden Fall. Ganz kurz noch, der Weg für die Frauen. Fällt mir gerade was so ein. Also als erstes immer die Gynärztin oder der Gynarzt, Gynäkologe auf jeden Fall wichtig. Erster Ansprechpartner bestimmt halt Östrogen, Progesteron, FSH-LH und eventuell auch Testosteron, was ja Frauen auch im geringen Maße bilden. Zweite wäre dann eben nicht der Gang zum Urologen, sondern gleich zum Endokrinologen, bei den ganz komplexen Fällen Schilddrüse, wie ich das alles schon genannt habe. Auch Wechseljahre ist der Endokrinologe auf jeden Fall der beste Fachberater. Ja, und wer es ein bisschen freiheitlich mag, der geht zum Hormoncoach, funktionale Mediziner. Na, ganzheitliche Beratung, das geht dann um Ernährung, Schlaf, Stress, Management. Diese Wege kann man natürlich auch gehen. Das bleibt ja jedem überlassen, dass man sagt, oh, immer Ärzte, gibt's da nicht was Freiheitliches, was Ganzheitliches? Einer, der auch mitdenkt, der vielleicht so tickt wie ich, weil ich auch alles im Blick habe. Dann gibt's natürlich den, medizinischen Hormoncoach. Mhm. Ja.
Spannend, okay. Ich habe sehr viel heute gelernt. Ich weiß gar nicht, ob ich mir das alles merken kann.
Brauchst du nicht. Das brauchst du nicht, nein. Aber gut, wir sind sehr offen hier und auch wenn Alex so einen Schockmoment hatte und aber ihr wisst nicht wann, ich weiß es sehr genau. Aber vielen Dank fürs Reinhören. Vielleicht habt ihr die ein oder andere Idee für euch mitgenommen. Oder ihr könnt mit diesem Wissen, was ihr jetzt aufgenommen habt, im Bekannten- und Freundeskreis schon mal erste Hilfe leisten. Na? Mensch, Kollege, geh doch mal zu dem Arzt. Lass doch mal das und das testen. Ich hörte, die Lethargie kann darin begründet sein. Lass das mal messen. Na? Vielleicht hat das ja so ein Schneeballeffekt. Ihr seid jetzt Ersthelfer mit gefährlichem Halbwissen, so wie wir es auch haben.
Also ich glaube, dass für Männer da wirklich viel Bedarf ist, über dieses Thema miteinander zu reden. In meiner Wirklichkeit machen das die Frauen schon sehr, sehr intensiv, weil das Thema Wechseljahre ist ja sehr populär auch geworden in den letzten Jahren. Ich finde es großartig, dass Frauen darüber sprechen, öffentlich darüber sprechen und das nicht so schambehaftet ist, wie es wohl früher mal war. Kenne ich jetzt natürlich auch nicht die Zeiten, aber ich finde es super. Alle tauschen sich aus, es gibt viel Literatur, es gibt viele Podcasts darüber und ganz viele Dinge, die man auch einfach für sich ausprobieren muss und schauen muss, hilft es bei mir oder nicht. Ne? Aber ich glaube, da sind viele Gynäkologen mittlerweile auch wirklich sehr, sehr weit und bilden sich ständig weiter, um einfach die Frauen zu unterstützen. Ich habe den Eindruck, dass bei vielen Frauen da wirklich eine Offenheit da ist, so eine Gemeinschaft auch entsteht, so eine Helfergeschichte, auch wie man sich da gegenseitig unterstützen kann, ne? Ohne mit dem Zeigefinger dazustehen, sondern Tipps zu geben, einfach als Impulsgeber da zu sein. Und das finde ich großartig.
Ja, und mein Appell an die Männer ist, wenn ein Mann diese Folge hört, sei ehrlich zu dir, sieh das vielleicht als Weckruf, überwinde deinen Stolz und lass dich einfach nur testen und beraten. Mach es allein, musst ja niemanden mitnehmen, aber wichtig ist doch, wir haben nur dieses eine Leben und wenn wir irgendwie Hilfe kriegen können gegen Unlust im Leben, gegen rückläufigen Lebensmut, hey, ich bin der Erste, der sagt, ja, die helfende Hand, die greife ich doch, oder nicht? Also, ja, Stolz bei Männern und Publicity bei Frauen, die reden über alles.
Das ist so wunderbar.
Also, ja, liebe Männer, rafft euch auf, schaut in den Spiegel, macht euch bewusst, wer ihr wirklich seid und keine Angst. Es gibt keine schlechten Diagnosen. Es gibt nur Diagnosen, die daraus einen Maßnahmenplan haben. Und der bringt den zweiten Frühling.
Ja, und ihr Frauen, macht bitte genauso weiter wie bisher und immer mehr und immer weiter. Das kann nur allen gemeinsam helfen.
Ja, vielen Dank für eure Zeit, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Bis bald.
It's time for you to look within yourself and decide that I'm in charge of my destiny. I'm in charge here.